Heute zu Gast Dr. Gerd Kommer, Finanzexperte und Bestsellerautor. Gerd Kommer ist derjenige, der das passive Investieren mit ETFs, Indexfonds, populär gemacht hat. Er hat mehrere Bestseller geschrieben, zum Beispiel Souverän investieren in 5. Auflage erschienen sind und bald in 6. Auflage erschienen, wesentlich dazu beigetragen, dass das Thema finanzielle Bildung ganz anders in Deutschland etabliert ist. Zumindest für diejenigen, die das Buch gelesen haben. Und ich bin selber begeisterter Buchleser. So bin ich auch über Gerd Kommer gestolpert. Obwohl ich entsprechend finanziell ausgebildet wurde, habe ich erst durch dieses Buch gelernt, was eigentlich tiefgehende finanzielle Bildung bedeutet. Was es bedeutet, langfristige Betrachtungshorizonte einzunehmen, einen Perspektivenwechsel zu vollziehen und auch die verschiedenen Anlageklassen miteinander zu vergleichen. Wir sprechen über Finanzierung in Zahnarztpraxen, wir sprechen über Anlagemöglichkeiten, wir sprechen über Dinge, die man tunlichst nicht tun sollte, über Risiken, die sich ergeben, die man aber eigentlich gar nicht als Risiken wahrnimmt. Versicherungsrisiken, Bankenrisiken. Es ist geplant gewesen, dass wir 45 Minuten aufnehmen, es sind 1,5 Stunden geworden. Aber ich glaube, jede Minute davon lohnt sich zuzuhören und sich das vielleicht auch das eine oder andere nochmal anzuhören, weil es so viele Informationen von Gerd Kommer gibt, ja, die eigentlich einen faszinieren. Wussten Sie, dass der Immobilienmarkt beispielsweise in Deutschland nur von allen Industriestaaten der Welt, von Japan in der Negativ-Performance, wenn man es miteinander vergleicht, geschlagen wird? Dies und noch so viele andere Dinge hören Sie in der heutigen Episode. Als kleiner Disclaimer, dieses ist keine Anlageberatung, keine Finanzberatung. Es sind zwei Menschen, die sich über verschiedene Finanzprodukte unterhalten. Dies stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf irgendwelcher ETFs, Aktien, Wertpapiere, Immobilien, Gold oder sonstige Anlageobjekte dar. Und nun ab in die Folge. Ihr und euer Christian Henrici. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer Podcast Staffel 7 Level Up Tellerrand Wissen für Zahnmedizinerinnen. Ich interviewe führende Experten und Expertinnen aus den Bereichen Gesundheit, Kommunikation, Finanzen, Leadership und vielen mehr. Denn genau die Themen, für die wir in der Hektik des Alltags oft keine Zeit finden, sind wichtig, um dauerhaft Höchstleistung zu erzielen und unseren finanziellen Erfolg zu sichern. Lass dich vom umfangreichen Wissen dieser Profis begeistern, setze ihre Tipps direkt um und werde mit deiner Praxis noch erfolgreicher. Partner dieser Staffel ist die BFS. Herzlich willkommen, Dr. Gerd Kommer. Ich freue mich sehr, dass Sie mein Gast in der heutigen Episode zu finanzieller Bildung sind.
Freut mich auch sehr, heute bei Ihnen sein zu können. Danke.
Herr Kommer, fangen wir doch mal damit an. Was mich geprägt hat, ist, dass ich eigentlich Ihr Buch Souverän investieren gelesen habe. Und da frage ich, wer hat so viel Ahnung von Finanzen? Wie kann man so viel wissen? Ich bin selber Banker, habe Betriebswirtschaft studiert und ich wusste ungefähr 10% von dem, was Sie geschrieben haben, wusste ich, 90% wusste ich nicht. Also wie kommt es, dass Sie so eine tiefe Bildung im Thema Finanzen haben und dass Sie auch da eine Leidenschaft für entwickelt haben?
Ich hatte erstmal Politikwissenschaft studiert, wusste ich, ich möchte trotz des Studiums in den Finanzsektor und hängte dann nochmal so ein BWL, ein MBA-Studium in den USA dran und habe dann 24 Jahre für Banken im Firmenkundengeschäft gearbeitet. Zu Anfangs, die ersten 5-6 Jahre waren meine Kunden, ich war Firmenkundenbetreuer, auch vielfach Arztpraxen in Halle und Dessau war ich damals in Sachsen-Anhalt tätig. Und mich hat das Thema Finanzierung, aber auch dann später Investment, Geldanlage schon immer interessiert. Und als ich dann endlich selber ein bisschen Geld hatte, so mit Anfang 30, fiel mir auf, dass meine eigenen privaten Geldanlagen eigentlich mit dem, was man so in der Wissenschaft lernt, das nennt sich moderne Portfoliotheorie, wenig oder gar nichts zu tun hatten. Ne? Ich war genauso ahnungslos, wie Sie gerade das so bescheiden von sich selber in Bezug auf Geldanlagen sagten, trotz BWL-Studium, das bringt eigentlich für die Praxis erstaunlich wenig. Und ich hatte eine Lebensversicherung, ich hatte einen Bausparvertrag und einen Zielsparvertrag, wie das damals hieß, also so einen gestaffelten Zinssparvertrag, am Anfang wenig Zins, dann später mehr, über 6-7 Jahre hinweg. Aber das war ja alles völliger Unsinn für einen jungen, ledigen Menschen, der eigentlich wirtschaftlich niemanden zu versorgen hatte. Also es gab keine Abhängigkeiten bei mir, sondern da hätte man eigentlich in Aktien investieren können und sollen. Das Risiko hätte ich auf jeden Fall tragen können und auch wollen, statt jetzt hochpreisige, niedrig rentable Produkte mit dicken Margen für die Bank. Und wie gesagt, hat es eben auch nichts mit der Wissenschaft zu tun. Das wäre wie wenn ein Mediziner Bücher liest, sich ausbildet, 50 Jahre veraltete Bücher ohne aktuellen Wissenschaftsbezug und so weiter und dann einfach hergeht und Leute behandelt. Das geht einfach nicht. Aber im Investmentbereich ist es möglich. Da schläft die deutsche Finanzaufsicht und der Verbraucherschutz. Also da sind wir in Deutschland, muss ich sagen, jetzt kommen wir so ein bisschen vom Thema ab, meilenweit hinter Ländern wie USA, Niederlande, Frankreich, Großbritannien. Ich habe 10 Jahre in Großbritannien gelebt, zurück, ne, also beim Anlegerschutz und Verbraucherschutz im Finanzbereich. Aber lange Rede, kurzer Sinn, es hat mich immer interessiert, dieses Thema. Ich habe dann irgendwann angefangen, Bücher zu schreiben, in erster Linie eigentlich zunächst mal für mich selber, weil ich es richtig lernen wollte. Erstaunlicherweise fingen an, ja, mit einer gewissen Verzögerung die Bücher sich dann gut zu verkaufen und dann vor 6, 7 Jahren habe ich dann meine eigene Firma dazu aufgrund des Erfolgs der Bücher letztlich gegründet und here we go.
Ja, ich meine, da muss ja so viel Leidenschaft dabei sein, denn wenn ich mir die ganzen Statistiken anschaue, und ich habe hier diese Statistiken, die ich hier habe, das ist nur das, was ich bei Audible nochmal ausgedruckt habe, was sie da bereitstellen. Wenn ich mir die nochmal so durchlese, die müssen sie ja alle zusammengetragen haben, sich dazu kluge Gedanken gemacht haben. Wie lange haben Sie denn für zum Beispiel souverän investieren? Wie lange haben Sie an diesem Buch geschrieben?
Also das Wesentliche, das Hauptbuch, wenn Sie so wollen, souverän investieren mit Indexfonds und ETFs, das kam ja schon in der ersten Auflage im Jahr 2000 raus. Jetzt sind wir schon 22 Jahre später. Es kommt nächstes Jahr in der 6. vollständig überarbeiteten Auflage heraus. Insofern ist da sehr, sehr viel Blut, Schweiß und Tränen und auch Leidenschaft eingeflossen und natürlich auch Zeit. Aber da ich das kann ich wirklich ohne Pathos und sonst was sagen, weil mir das einfach Spaß macht, das Schreiben, aber auch mich mit historischen, ist jetzt in dem Fall ganz entscheidend, weil das ein großer Schwerpunkt ist in dem Buch, mit historischen Kapitalmarktzahlen, auch Immobilienrenditen und so weiter, die weit in die Vergangenheit zurückreichen, befasse, weil ich das einfach leidenschaftlich gerne tue, habe ich diese Zahlen zusammengetragen, die es sonst eigentlich in vergleichbaren Büchern nicht gibt. Und klar kann man ja im Laufe der Jahre sozusagen auf die frühere Arbeit aufbauen, dann ist es nicht mehr ganz so extrem.
Sie sprachen gerade an, der Verbraucherschutz oder auch die Finanzaufsicht haben eigentlich die Regeln, die als Standardregeln in den USA oder auch in unseren umliegenden Regeln in den EU-Nachbarländern gelten, haben sie eigentlich nicht in Deutschland. Das heißt, hat das auch was damit zu tun, dass die finanzielle Bildung hier schlechter ist? Ist sie überhaupt schlechter als zum Beispiel in den USA oder in anderen EU-Staaten? Wie würden Sie das von Ihrem Gefühl her einschätzen? Und was ist die Rolle der Finanzaufsicht? Was könnten die eigentlich machen?
Also ich glaube, die Finanzbildung ist überall schlecht, um das vielleicht vorab zu sagen. Die deutsche Finanzaufsicht, also der Gesetzgeber muss man eigentlich sagen, weil der ja schlussendlich die Gesetze und Regeln macht, die die Finanzaufsicht des BaFin oder die BaFin dann durchsetzen müsste und so weiter. Ich glaube, der Gesetzgeber schläft einfach. Das hat sicher auch mit einer riesengroßen Lobby in Deutschland zu tun. Die allergrößte Lobby, die schärfere Maßnahmen in der Hinsicht bekämpft, ist die Versicherungslobby. Die größte Versicherungsfirma der Welt ist ein deutsches Unternehmen. Das ist vielleicht in dem Zusammenhang auch etwas aussagekräftig. Wir haben in Deutschland 200.000 Menschen, die Makler sind, die nicht nur Makler sind, aber maklerartige Tätigkeiten als Festangestellte bei Versicherungen ausführen. Das gibt es in keinem Land der Welt. Also wir haben über 80 Millionen Lebensversicherungsverträge. Das ist mehr als einer pro Bürger. Das schließt Babys und 95-Jährige mit ein. Ne? Das ist einfach extrem. Also man muss wirklich jetzt diese Vokabel benutzen. Das gibt es in keinem Land. Und das sind ja Anlageprodukte. Das hat ja mit Risikoabsicherung, Todesfallschutz absolut nur am Rande zu tun. Und diese Lobby, die Versicherungslobby und in geringerem Umfang aber auch nennenswert die Bankenlobby, hat einfach das verhindert, was in anderen Ländern wie den genannten, die ich gut kenne, gang und gäbe ist. Also nehmen Sie so ein Ding wie geschlossene Fonds, ne? Also so unternehmerische Beteiligungen, Windkraftanlagen, Immobilien, Container, Flugzeuge, Seeschiffe und so weiter. Also grauenhaftes Zeug, mit dem wahrscheinlich 8 von 10 Fällen vermögende Privatanleger, darunter natürlich auch viele Ärzte, in den letzten 30, 40 Jahren Geld verloren haben. Das gibt es in keinem anderen Land, sage ich Ihnen, Herr Henrique. Das ist in den USA, in den Niederlanden, in Großbritannien sind solche Dinge für den Vertrieb an normale Menschen nicht zugelassen. Das Gleiche gilt für sogenannte Zertifikate, also Zuckerpapiere. Es gibt in Deutschland weit über 1 Million verschiedene Zertifikate. Sie müssen sich das mal vorstellen. Wir haben gerade mal 500 Aktien. In den USA nicht zugelassen, zum Vertrieb an Privatanleger, in Großbritannien nicht zugelassen. Bei uns ist es möglich. Also ich fasse es manchmal nicht, aber das muss man dem Gesetzgeber in die Schuhe schieben und einer Finanzaufsicht, die das auch nicht unbedingt pusht, dieses Thema.
Ja, ich meine, das hat dann sicherlich auch mit der Lobby von diesen sehr starken Versicherungskonzernen zu tun. Mir ist das wirklich neu, dass wir in Deutschland den größten Versicherungskonzern der Welt beherbergen. Da hatte immer so irgendwie ein Amerikaner, AIG oder so.
Genau, AIG, die war bis 2008 die größte vor der Allianz Versicherungsgesellschaft, ging aber damals dann pleite. Im Kontext der großen Finanzkrise, die AIG hatte sich halt auch zum Beispiel mit amerikanischen Subprime-Hypothekenkrediten, also im Immobilienbereich, verzockt und ist dann im Grunde genommen pleite gegangen. Also rechtlich gesehen gibt es die Firma noch, die wurde aber sozusagen zurechtgeschrumpft und so weiter.
Das heißt, was passiert eigentlich, wenn so ein Versicherungskonzern pleite geht? Was passiert eigentlich mit denen? Ja, die haben ja wahrscheinlich dann auch Lebensversicherung, Rentenversicherung an ihre Klienten verkauft. Ist das Sondervermögen, also im Sinne, das ist geschützt für den Versicherungsnehmer? Oder kann das da auch im Zweifelsfall passieren, wie bei den Lehman-Zertifikaten 2008, dass die dann einfach weg sind?
Also ich spreche jetzt, damit wir sozusagen so korrekt wie es geht sind, nur über deutsche Lebensversicherungsgesellschaften und deutsche kapitalbildende Lebensversicherung. Und da ist es so, dass eine klassische Lebensversicherung, wie sie früher üblich waren oder heute häufiger fondsgebundene Lebensversicherung, keine Sondervermögen sind. Wenn die Lebensversicherungsgesellschaft pleite gehen würde, dann stehen die eingezahlten Prämien und die Erträge, die auf diese Prämien im Laufe der Jahre erzielt wurden, also das Geld letztlich des Versicherungsnehmers, steht grundsätzlich im Feuer. Das ist was ganz anderes als wie bei einem Bankdepot, wo das nicht der Fall ist. Also wenn die Bank pleite geht, bei einem Bankdepot spielt es für Sie als Depoteigentümer keine Rolle. Und auch wenn die Fondsgesellschaft bei einem Fonds, ob das ein ETF ist oder ein normaler aktiv gemanagter Fonds, pleite geht, spielt es auch keine Rolle für Sie. Das sind diese Sondervermögen, also das Anlegervermögen ist getrennt vom Vermögen sowohl der Depotbank als auch der Fondsgesellschaft. Aber bei einer Lebensversicherungsgesellschaft ist es eben nicht der Fall. Wenn die in Schwierigkeiten gerät, dann wird die BaFin sozusagen nach einem gesetzlich regulierten Verfahren, ob es dann auch tatsächlich so abläuft in einer echten schweren Krise, ist die andere Frage. Aber grundsätzlich in diesem Verfahren dann so eine Art Konkursverwalter einsetzen. Und die Aufgabe des Konkursverwalters ist, Auszahlungen, die die Lebensversicherung ja leisten muss, mit den offensichtlich zu geringen Einnahmen, wir sprechen ja hier von einer Krise, und den zu geringen Vermögenswerten in Einklang zu bringen. Und das geht ja nur über Auszahlungskürzungen. Auf der Einnahmenseite und der Vermögensseite kann auch die BaFin nicht zaubern. Und diese Kürzungen wären im Prinzip bis hin zu theoretisch 100% möglich. Und diese Kürzungen gehen mit der Rasenmähermethode, betreffen dann alle Versicherungsnehmer. Also nicht, weil Sie jetzt sagen, mein Fonds ist besser gelaufen oder ich habe früher eingezahlt oder keine Ahnung was, da können Sie mit dem Fuß auf den Boden stampfen, solange Sie wollen. Das regelt die BaFin. Also es ist grundsätzlich nicht so, dass Sie ein Aussonderungsrecht haben. Und das wissen sehr, sehr viele Versicherungsnehmer nicht. Besonders bedenklich ist diese Kiste, wenn man bedenkt, dass der normale Versicherungsvertrag, ob das jetzt eine klassische kapitalbildende Lebensversicherung, eine fondsgebundene Lebensversicherung oder eine private Rentenversicherung ist ja im Prinzip sowas Ähnliches, dass diese Verträge ja 20 Jahre laufen, typischerweise häufig länger, also 12 Jahre mindestens, typischerweise über 20 Jahre. Und in 20 Jahren kann halt alles geschehen. Auch die Allianz, größtes Versicherungsunternehmen der Welt, mit einem sehr guten Kreditwürdigkeitsrating heute, kann in 20 Jahren oder auch schon früher natürlich in großen Schwierigkeiten sein. Niemand auf diesem Planeten, auch nicht der liebe Gott. Jetzt bin ich mal ein bisschen sarkastisch und ich hoffe, dass ich Christen unter uns jetzt nicht beleidigt habe. Es war ein Witz, als Witz gemeint. Kann voraussagen, wie die Bonität eines Unternehmens, auch nicht von Tesla oder Allianz, in 10 oder 20 Jahren ist. Das ist völlig unmöglich. Also ich kann das, glaube ich, gut beurteilen, weil ich auf dieser Strecke 20 Jahre unterwegs war.
Ich meine, das ist ja eigentlich so etwas Unverrückbares. Man bringt das Geld zur Bank oder man zahlt eine Versicherung ein. Man benutzt ja nicht einen Gedanken dafür, dass es dieses Unternehmen mal nicht mehr geben könnte. Das heißt, dass die Bank nicht mehr sein könnte. Ja, meine lokale Sparkasse, die wird immer sein, habe ich besonderes Vertrauen zu. Da habe ich mich ja auch eines Besseren belehren lassen, als ich ihr Buch gelesen habe. Aber auch beim Versicherungskonzern. Das heißt, sie werden ja sicherlich in den letzten Jahren, also nicht nur durch die 2008er-Krise, sondern auch vielleicht in den letzten Jahren, sind ja auch sicherlich auch Banken oder auch Versicherungen in die Insolvenz gegangen. Weltweit oder auch in Deutschland, oder? Wusstet ihr schon, dass BFS Health Finance ein umfassendes Angebot an Weiterbildung anbietet? Das abwechslungsreiche Programm bietet immer genau die Themen an, die euch interessieren. Lasst euch von kompetenten Experten überzeugen, profitiert von echten Mehrwerten und vernetzt euch mit Kolleginnen und Kollegen. Ob in atemberaubenden Locations oder online, von genau dem Ort, an dem ihr euch gerne aufhaltet. Mit der BFS werden Fortbildung zum Erlebnis. Alle Infos unter meinebfs.de. Praxismanagerin mit IHK-Zertifikat. Ein bewährter Lehrgang im neuen Hybridformat. Unsere theoretischen Inhalte werden in den ersten 8 Wochen online bei freier Zeitanteilung vermittelt. Weil manche Inhalte allerdings in Präsenz am besten vermittelt werden können, geht es nach der Online-Phase an 6 aufeinanderfolgenden Tagen im schönen Schloss Wolfsbrunn weiter. Am letzten Tag wird vor Ort die IHK-Prüfung abgenommen. Lehrgangsstart ist im September 2022. Die detaillierten Inhalte, die Termine und die Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter www.opti-pm.de. Sichern Sie sich jetzt noch einen der begehrten Teilnehmerplätze für 2022.
Ja, absolut. Also ja, vorhin hatten wir ja die damals größte Versicherung der Welt genannt, die AIG. Kleine und große Versicherungen, kleine und große Banken gehen laufend pleite auf der ganzen Welt. In Deutschland sind in den letzten 15 Jahren ungefähr 500 Banken verschwunden. 500 von zwei, damals etwas über 2000, jetzt haben wir noch 1700 oder so. Einige Banken wie die Greensill Bank neulich oder die beiden russischen Tochterbanken VTB und Sberbank, das sind jedes Mal dann individuelle Geschichten, ne? Sind richtig pleite gegangen, insolvent gegangen. Damals, ich war 2008 bei der damals größten Immobilienfinanzierungsbank in Deutschland, der Hypo Real Estate, beschäftigt, erst ein Jahr beschäftigt, aber ich war da und die ging dann pleite. War nicht schuld.
Sie armer. Ich erinnere mich noch an Peer Steinbrück mit Angela Merkel, als er zu dem Zeitpunkt als Finanzminister damals sagte, okay, wir haben da ein Problem in München, glaube ich. Ne?
Genau, und ist vielleicht auch insofern, vielleicht können wir da noch eine Minute drauf verwenden, das ist insofern interessant. Also als Lehman, die zweitgrößte Investmentbank der Welt, pleite ging im Oktober 2008, ich glaube, da stellte sich Angela Merkel damals vor die Kamera im Fernsehen, ich weiß nicht mehr, ob es die Tagesschau war oder sonst wo, und sagte, kein deutscher Sparer wird Geld verlieren. Jetzt muss ich zwei Dinge sagen. Erstens mal lehnte sich die Dame schon ordentlich aus dem Fenster, weil es war völlig unklar, ob, wenn es so eine gigantische, viel noch größere Bankenkrise, als es tatsächlich der Fall war, nicht nur 20 Banken in Deutschland pleite gegangen wären, sondern mehrere hundert, dann hätte der deutsche Staat das nicht mehr stemmen können. Ging also alles gerade nochmal so glimpflich ab, schlimm genug war es trotzdem. Und danach, 2014, wurde in Deutschland das Einlagensicherungsgesetz erlassen. Das war auch in anderen EU-Staaten so, aufgrund dieser Krise. Und das Einlagensicherungsgesetz sagt letztlich in der Essenz, dass 100.000 Euro pro Bank-Kunde-Kombination, und wir sprechen jetzt von Bankeinlagen, also von Kontoguthaben, nicht von Wertpapierdepots, ganz wichtige Unterscheidung. Ne? Wir sprechen nur von Bankguthaben, Tagesgeld, Girokontoguthaben, Festgeld und so weiter, Sparbuch, dass 100.000 Euro davon pro Bürger, wenn man so will, also pro, streng genommen pro Bank-Kunde-Kombination bei einem Ehepaar 200.000 Euro vom Staat garantiert werden im Endeffekt. Und weil das so ist, weil es dieses Gesetz seit 2014 jetzt gibt, wird in einer neuerlichen Bankenkrise, wenn wir sowas wie 2008 nochmal hätten, wird derjenige, der dann anstelle von Angela Merkel diese Verkündung tun wird, sagen, in Deutschland wird kein Sparer Geld verlieren, wird sagen, in Deutschland wird kein Sparer, der ein Guthaben von bis zu 100.000 Euro hat, Geld verlieren. Das wird 96-97% aller Konten in Deutschland erfassen, auch 96-97% aller Wähler damit erfassen und die 3-4, maximal 5% aller Kontoguthaben, die über 100.000 Euro sind, in Summe wohlgemerkt nicht pro Einzelkonto, also pro Bankeinleger, die werden halt einfach Pech gehabt haben. Und der Staat darf die nicht mehr, also keinen Bailout machen. Dazu zählen natürlich auch reiche Zahnärzte, jetzt mal klischeemäßig. Wenn der Staat es tatsächlich täte, entgegen der gesetzlichen Lage, dann würde irgendjemand dagegen klagen. Ne? Also Sozialisierung von privaten Verlusten ist eigentlich nicht vorgesehen. Insofern ist jetzt diese 100.000 Euro Grenze, die es 2008 nicht gab, das ist wirklich die Zahl, die sich jeder merken sollte. 100.000 Euro auf dem Bankkonto sind sicher, der Rest ist nicht sicher. Ne? Und die Einlagensicherungssysteme, die sogenannten privaten Einlagensicherungen, die der Sparkassengruppe hat, also die öffentlichen Banken, dann zweitens die Genossenschaftsbanken unter sich und drittens die privaten Banken, also allen voran die Deutsche Bank und natürlich auch die kleinen privaten Banken. Diese sogenannten privaten Einlagensicherungssysteme, die können Sie im Grunde genommen in der Pfeife rauchen. In einer systemischen Bankenkrise, in der gleichzeitig 10, 15 oder noch mehr Banken umkippen, werden diese Systeme eindeutig nicht helfen. Das ist so ungefähr, wie wenn Sie einen Feuerlöscher im Wolkenkratzer stehen haben. Wenn es da brennt, also der eine Feuerlöscher, der bringt nicht allzu viel, ne?
Ja. Jetzt haben Sie eine Differenzierung gemacht zwischen Konten und Depots. Sagen Sie ganz wichtig. Was meinen Sie damit?
Bei Konten ist es so, dass wenn Sie ob 10 Euro oder 10 Millionen Euro auf einem Bankkonto liegen haben, egal wie das heißt, also mit Betonung auf das Wort Konto, Girokonto, Sparkonto, Tagesgeldkonto etc., leihen Sie der Bank rechtlich Geld. Das ist ein schuldrechtlicher Vertrag. Also die Bank wird damit Eigentümer dieses Geldes, ne? Wenn sozusagen sie schuldet Ihnen dieses Geld, aber es ist letztlich das Geld der Bank. Sie hat eine Verbindlichkeit gegenüber in Höhe ihrer Einlage. Wenn die Bank pleite geht, fällt dieses Geld in die Konkursmasse der Bank, was der Bank gehört. Dann werden halt die Gläubiger im normalen Konkursverfahren sozusagen, so wie es der Reihe nach das Gesetz und der Konkursverwalter befriedigt. Und wenn was übrig bleibt, kriegen sie ihr Geld zurück. Wenn nicht, kriegen sie es nicht zurück. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, dass Banken, die am höchsten, also als Sektor, als Branche, gibt es keinen einzigen Sektor, keine Branche auf der Welt, das ist USA das gleiche wie in Deutschland, die so hoch verschuldet ist wie der Bankensektor. In einer typischen Bankbilanz, und jeder, der uns heute zuschaut und zuhört, ist ja selber Unternehmer, Arzt, der hat eine Bilanz und diese Bilanz besteht aus Eigenkapital und Fremdkapital. Bei einer Bankbilanz ist 90% Fremdkapital, das ist fast bei allen Banken so 2-3 Prozentpunkte hin oder her, und 10% Eigenkapital. Das ist bei allen so, ne? Jetzt frage ich Sie, kennen Sie eine Branche, in der die Verschuldungsquote so hoch ist? Und zwar immer, die ist nicht vorübergehend 90%, sondern immer. Ne? Also sind im Ökonomenjargon sehr stark geleveragte Unternehmen und die, wenn es halt spitze auf Knopf geht, dann kann sowas schief gehen. Und so war es ja auch 2008, 2009. Zurück zum eigentlichen Thema. Bankguthaben, wenn die Bank pleite geht, fällt ihr Guthaben in die Konkursmasse der Bank. Und ob sie es zurückbekommen oder nicht, ist eben dann die Frage des Konkursverfahrens. Diese 100.000 Euro, die ich vorhin erwähnt habe, die garantiert im Zweifel der Staat, wenn sozusagen die Konkursmasse nicht reichen würde. Ja? Und auch die privaten Einlagensicherungssysteme nicht reichen würde. So, da sind wir, was 100.000 Euro anbelangt, eigentlich auf der sicheren Seite. Bei einem Bankdepot, ganz, ganz wichtige Unterscheidung, ist es völlig anders. Da ist die Bank nur eine Verwahrstelle. Also meine Lieblingsanalogie ist, stellen Sie sich ein Bankschließfach vor. Sie haben bei der Sparkasse oder bei der Commerzbank ein Bankschließfach, tun da Ihre schöne Rolex und einen kleinen Goldbarren rein und dann geht die Bank pleite. Was geschieht mit dem Schließfachinhalt? Fragezeichen. Antwort, nichts. Also die Bank geht pleite, Sie kriegen wahrscheinlich irgendwann mal ein Briefchen. Lieber Herr Henrique, wir sind Konkurs, die Filiale, in der Sie Ihr Bankschließfach haben, wird in 6 Wochen zum Dönerstand umgewandelt werden. Bitte holen Sie Ihre Rolex oder den Inhalt Ihres Schließfaches, das weiß ja die Bank nicht, was da drin ist, holen Sie das ab. Ja. Aber das fällt nicht in die Konkursmasse, weil die Bank eigentlich nur eine Verwahrstelle ist. Ne? Und deswegen sind Sie bei einem Depot immer auf der sicheren Seite. Ne? Auch wenn die Bank pleite geht, bleibt es Ihr Wertpapiervermögen oder was auch immer da. Also ETF-Anteile, Aktien, egal was da drin ist. Ne? Und das ist ein riesengroßer Unterschied, über den sich vielleicht nicht alle Bundesbürgerkontoinhaber im Klaren sind.
Ist es denn nicht auszuschließen, dass in einer wirklichen Krise der Staat auch noch die Möglichkeit entdeckt oder dass man da irgendwie sowas wie beim, korrigieren Sie mich, aber ich meine gelesen zu haben bei Ihnen im Buch, dass der deutsche Staat nach dem Kriegsende 1945 Zwangshypotheken eingetragen hat. Ich weiß nicht, ob das, ich das richtig in den Kontext bringe, aber ist es nicht auch da möglich, dass man auf diese Depots so eine Art Zwangshypothek sagt, okay, was ich 20% vom Depotwert werden generell zur Wiederherstellung der Wirtschaft oder so verwendet, dass man solche Gesetze erlassen kann, um sein Eigentum sozusagen zum Teil aufzugeben?
Also sagen wir mal, theoretisch kann man natürlich gar nichts ausschließen, aber Sie sprechen letztlich vom Lastenausgleichsgesetz, das 1948 erlassen wurde, um eben letztlich die Kriegsfolgen, insbesondere die Aussiedler, die Vertriebenen, Entschuldigung, das war, glaube ich, der Begriff aus den ehemals deutschen Ostgebieten, Sudetendeutsche und so weiter, kamen Millionen davon nach Deutschland und Deutschland war nach dem Krieg natürlich ein bettelarmes Land. Diese Menschen brauchten Wohnraum. Wie sollte das finanziert werden? Und dann wurde das Lastenausgleichsgesetz erlassen. Es gab damals, was die private Bevölkerung in Deutschland anbelangt, eigentlich nur Immobilienvermögen. Also sonst hatte niemand irgendwas. Geldvermögen war ja 1948 durch die Währungsreform auf nahezu null geschrumpft. Aktien- und Wertpapiervermögen, das war, soweit es überhaupt da gewesen war, durch den Krieg, weil die deutsche Börse war im Krieg geschlossen und der Aktienmarkt um 100% eingebrochen. Also deutsche Anleihen, Staatsanleihen waren auch null. Also es gab nur noch, wenn überhaupt, Immobilienvermögen, bebaute und unbebaute Grundstücke. Das wurde mit so einer Art Zwangshypothek, rechtlich gesehen war es keine Hypothek, belegt. Das heißt also, in dem vom Staat damals geschätzten Wert der Immobilie musste der Eigentümer über eine Periode von 30 Jahren ab 1948 im Jahr 1%, also wenn die Immobilie 100.000 D-Mark wert war, ne, dann musste er 50%, also 50.000 Euro und davon ein Dreißigstel jedes Jahr an den Staat abführen als Lastenausgleichsabgabe. Das wurde nicht inflationsangepasst, also in inflationsbereinigter Form war es dann nicht 50%, sondern eher 30%, weil ja die Inflation anfing zu wirken und der Betrag blieb aber immer der gleiche. Also im Endeffekt etwa 30% in inflationsbereinigten Zahlen. Und Sie sehen, wenn ein Land in eine schwere, schwerste Krise kommt, dann sind natürlich solche Maßnahmen nicht überraschend, glaube ich, ne? Man redet von Vermögenssteuer, von Corona-Abgabe. Es gibt Schulden von EU-Staaten, südeuropäischen EU-Staaten, die diese Länder möglicherweise nicht vollständig zurückzahlen können. Es gibt jetzt zusätzlich noch mal Ausgaben durch den Ukraine-Krieg und so weiter. Ich kann Ihnen nicht sagen, was letztlich das Ergebnis ist. Ich denke, das wird geschehen, was eigentlich überwiegend in der Geschichte geschehen ist, dass der Staat seine Schulden weginflationieren wird. Im Finanzjargon nennt sich das Financial Repression, so ein Schlagwort, Fachbegriff. Das heißt also, der Staat profitiert ja von Inflation, ne? Ich gebe ein ganz einfaches Beispiel. Wenn wir 5% Inflation haben, im Moment haben wir ja mehr, dann werden alle Güter und Dienstleistungen, das ist ja die Natur der Inflation, um 5% teuer oder im Durchschnitt jedenfalls um 5% teurer im Jahr. Und die Mehrwertsteuereinnahmen des Staates sind 19% von allen verkauften Gütern. Wenn die Güter 5% teurer werden, nehmen die Einnahmen aus der Mehrwertsteuer oder Umsatzsteuer des Staates auch um 5% zu. Seine Schulden bleiben aber erstmal unverändert, ne? Und so ist es ja mit der Einkommen, den Einnahmen aus Einkommensteuern und anderen Steuern im Prinzip auch. Je höher der Wert dieser Bemessungsgrundlagen durch die Inflation geht, desto stärker steigen die Steuereinnahmen. Und vorausgesetzt, der Staat macht keine weiteren Schulden, würde das auf lange Sicht, 20, 30 Jahre hinweg, dieser Mechanismus, diese Weginflationierung von Steuern vermutlich dazu führen, dass der Staat im Grunde genommen zu Lasten natürlich der gesamten Bevölkerung, der Steuerzahler von seinen Schulden runterkäme, ganz oder zum großen Teil. Das ist wahrscheinlich die einzige politisch durchführbare Art und Weise, wie der Staat sozusagen seine hohe Verschuldung zurückführt. Ich muss noch dazu sagen, ein Staat ist wie ein Unternehmen. Er muss nicht seine Schulden auf null zurückführen. Also das ist auch so ein bisschen, das geistert so ein bisschen durchs Internet. Ah, der Staat kann doch diese Schulden gar nicht mehr ganz tilgen. Ja, muss er auch nicht. Also Entschuldigung, die Firma Siemens AG, die es seit über 100 Jahren gibt, hatte noch nie keine Schulden. Ne? Also eine geringe Verschuldung oder zumindest eine nachhaltig verträgliche Verschuldung ist für ein Unternehmen und auch für einen Staat grundsätzlich erstmal kein Problem. Ne? Es ist nur die Frage, also irgendwo gibt es halt so einen Punkt, an dem es dann gefährlich wird und nicht mehr funktioniert.
Also das finde ich eigentlich wahnsinnig spannend. Sie sagten vorhin, die Banken haben so 90% Verschuldung. Ich glaube, der Staat, der darf so 60-70% vom Bruttoinlandsprodukt, von ihrer Wertschöpfung an Verschuldung haben. Was haben normale Unternehmen an Verschuldungsgrad? Das weiß ich gerade nicht. Das wäre meine Frage. Und wie sich die Inflation, also das ist, glaube ich, das spannendste Thema, da jetzt, weil sich das, glaube ich, sehr, sehr viele stellen. Was passiert eigentlich mit meinem eigenen Geld jetzt in der Inflation? Ich merke es ja theoretisch nur ganz langsam. Ich merke es jetzt mal ganz schnell an der Tankstelle. Und ich habe neulich einen Witz gehört, der hieß, ich führe meine Frau mal teuer zum Essen aus. Und ja, wo gehst du hin? Ich gehe zur Tankstelle, tanke und esse dann ein schönes Brötchen. Also ich glaube, da sieht man das. Man sieht es vielleicht auch in den Brötchen. Aber der Staat, muss man ja sagen, wenn ich jetzt Lindner höre, Lindner hat gesagt, so 2023, 2024 machen wir einen großen Überschuss. Das ist ja genau dann quasi diese Mehrwert, also dieses mit dieser Umsatzsteuer, dass sie da ja voll sozusagen das wieder reincashen. Also die Frage ist, was ist so ein normaler Verschuldungsgrad vom Unternehmen, dass man das mal ins Verhältnis setzt zum Staat und zu Banken? Haben Sie da eine grobe Zahl, was so ein normales deutsches DAX-Unternehmen verschuldet ist?
Typischerweise, ich könnte es jetzt nicht insofern garantieren, was ich jetzt sage, als richtig, weil ich es nicht nachgeschaut habe und so weiter. Aber ich denke, die Verschuldungsquote als Anteil an der Bilanzsumme liegt bei einem DAX-Unternehmen im Durchschnitt so bei 50%. Kann auch etwas höher oder etwas tiefer liegen. Im langfristigen Schnitt, das schwankt natürlich, so zum Beispiel nach einer Unternehmensübernahme wird es typischerweise erstmal höher liegen und so weiter. Und in Krisenphasen geht die Verschuldungsquote auch tendenziell nach oben. Aber 50, vielleicht auch 55%, das dürfte für große börsennotierte Unternehmen irgendwo so eine normale Range sein. In den anderen Staaten, tendenziell USA, da weiß ich es besser, weil ich da studiert habe und auch gelebt habe und so weiter, ist die Verschuldung von Unternehmen tendenziell niedriger als in Deutschland. Gerade auch im sogenannten mittelständischen Bereich, also bei kleineren, mittleren Unternehmen, nicht börsennotierten Unternehmen, da sind Unterschiede eher gering. In Deutschland hat das so ein bisschen damit zu tun, dass ein deutscher Mittelständler sehr, sehr ungern andere Gesellschafter, so andere Eigenkapitalgeber mit reinholt, weil er Angst vor Kontrollverlust hat. Und wenn sie auf der anderen Seite wachsen wollen, weil sie grundsätzlich wachsen können, sie müssen dieses Wachstum finanzieren, Maschinen kaufen oder was auch immer, dann können sie das ja nur mit Eigenkapital oder Fremdkapital machen. Fremdkapital bedeutet Bankkredite typischerweise. Eigenkapital würde bedeuten, ich muss mir jemanden ins Unternehmen reinholen. Das will der deutsche Mittelständler so nicht. Der Amerikaner sagt, ist mir wurscht, Hauptsache ich verdiene mehr. Wenn der Kuchen um 50% wächst jedes Jahr oder 30% und ich gebe 5% von dem Kuchen ab, ist das doch grundsätzlich kein Problem.
Wenn man jetzt betrachtet, dass wir so eine hohe Inflation haben, ich glaube, ich habe gestern oder vorgestern gesehen, wir sind bei 7,7%, glaube ich, in Deutschland. Kerninflationsrate ist ein bisschen niedriger. Jetzt hört man, die Europäische Zentralbank oder auch die amerikanische Federal Reserve Bank, FED, die erhöhen jetzt die Zinsen. Was bedeutet das eigentlich für uns? Was ist der Effekt daraus? Wie sehen Sie das? Und wenn man das jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft philosophiert, wo ich weiß, dass das keiner machen kann, aber wenn man da mal so ein Gefühl aus der Vergangenheit sieht, was passiert denn da eigentlich mit?
Also grundsätzlich sind diese Zinserhöhungen notwendig, um die Inflation im Zaum zu halten oder die Inflation zu bekämpfen, wenn Sie so wollen. Insofern gibt es wahrscheinlich keine Alternative dazu. Das ist erstmal festzuhalten. Also ich glaube, die Fed und die EZB und so weiter, die machen das ja jetzt nicht aus Boshaftigkeit oder sowas, sondern ihre Aufgabe ist es, die Inflation zu kontrollieren. Und das geht im Wesentlichen am besten von allen Instrumenten, die dafür einer Zentralbank zur Verfügung stehen, über die Zinspolitik, wenn sie so wollen. Und deswegen geschieht es ja auch derzeit. Ich glaube, das ist unstrittig. Das sagen ja auch die Zentralbanken selber. Wir haben keine andere Wahl. Der Einfluss der Zentralbanken auf die Zinsen ist am kurzen Ende, also bei kurzfristigen Zinsen, den variablen Zinsen, sehr viel höher und stärker als bei langfristigen Zinsen. Also die Zentralbanken können die Zinsen für 20-jährige Anleihen, ob es jetzt Staatsanleihen sind oder Unternehmensanleihen, wesentlich schlechter und weniger beeinflussen als die kurzfristigen Zinsen. Das muss man auch nochmal sagen. Und es ist drittens festzuhalten, die Zentralbanken setzen die Zinsen nicht fest, sondern sie beeinflussen sie. Ja, also wir sind hier nicht in der Planwirtschaft. Zinsen werden am Markt gebildet, Prinzip nach Angebot und Nachfrage. Aber dadurch, dass die Zentralbanken die Refinanzierung von Banken letztlich sehr, nicht ausschließlich, aber im hohen Maße beeinflussen und steuern können, führt das letztlich dazu, dass die Zentralbanken einen hohen Einfluss auf die kurzfristigen variablen Zinsen haben. Ja, was heißt das jetzt für uns alle? Also die Zinserhöhungen sind notwendig, um die Inflation in den Zaum zu bekommen. Das ist grundsätzlich erstmal der richtige Weg. Es bedeutet natürlich, dass diejenigen, die Schulden haben, der Tendenz nach mehr bezahlen müssen. Wenn ich eine langfristige Zinsbindung habe, die ich schon vor Jahren oder in der Vergangenheit vertraglich fixierte, dann bin ich eigentlich erstmal geschützt. Soweit es eben nicht der Fall ist, werde ich mich auf höhere Zinskosten einstellen müssen. Schulden machen wird wieder teurer werden, sozusagen. Und diejenigen, die langfristige Investitionen tätigen, sollten halt vermutlich sicherstellen, dass sie auch langfristige Zinsbindungen haben, die also sozusagen laufzeitenkonkurrent, wenn ich ein Haus, das hat ja eine Lebensdauer von 50 Jahren oder mehr, finanziere, dann sollte ich auch eine sehr langfristige Zinsbindung eingehen. Und wir ist ja überhaupt kein Problem, da 20-jährige Zinsbindungen heute zu bekommen. Wenn ich ein Medizingerät, das eine Lebensdauer von 5 Jahren hat, bis ich es im Endeffekt ausmustern muss, dann sollte ich im besten Fall, im Idealfall, also das ist die ökonomische Theorie, eine Zinsbindung von 5 Jahren haben. Ne? Weil so lange benutze ich das Gerät und die Erträge aus dem Gerät sind halt auch irgendwo fixiert und ich möchte ja nicht die Kosten, dazu gehören die Zinskosten, dass die in die Höhe schießen können. Denken Sie, in den 70er Jahren hatten alle westlichen Länder, da war Deutschland sogar noch der Musterknabe sozusagen, zweistellige kurzfristige Zinsraten. Also wenn Sie in den 70er Jahren einen kurzfristigen Kredit aufgenommen haben, um Auto zu finanzieren oder sowas, haben die zweistellige Zinsraten gezahlt. In Großbritannien waren die Zinsen teilweise über 20% in den 70er Jahren. Deutschland war sogar noch vor der Schweiz, also dasjenige Land mit dem niedrigsten Zinsniveau, aber auch in Deutschland waren die Zinsen 7, 8, 9% für kurzfristige Kredite oder sogar 10% für Immobilienkredite damals, immer über 10%, ne? 15, 16%. Natürlich war auch die Inflation damals, also so hoch wie jetzt ungefähr, also relativ hoch. Und die Realzinsen, ne? Die Realzinsen als Differenz zwischen Nominalzinsen und Inflation waren damals sehr, sehr hoch, sehr teuer, ne? Also Schulden machen wird nicht so billig bleiben in der Zukunft, denke ich, wie es in den letzten Jahren war. Und das sollten sich alle diejenigen, die planen, Schulden zu machen, müssen sich darüber Gedanken machen. Und vermutlich deutet das alles schnelle Tilgung und so und mehr Eigenkapital einsetzen, wird in der Zukunft dann wieder klüger sein.
Das heißt, man sieht da schon ein bisschen Unterschied zwischen kurzfristigen, vielleicht auch Konsum, das heißt, das Auto wird vielleicht nicht mehr so einfach finanziert, weil das kurzfristiges Gebrauchsgut ist oder Anlagegut. Und der langfristige Aufbau zum Beispiel der Praxis, die ja, wie gesagt, 30, 40, 50, ja kann ja Generationen, kann das ja bestehen. Und dann kommen wir mal zu den, ja, wenn man will, so ein bisschen zu den Finanzierungsmodellen. Denn was wir bei uns in der Ärzteschaft, in der Zahnärzteschaft häufig sehen, sind diese sogenannten Zwei-Konten-Modelle. Das heißt, ich nehme 1 Million auf für meine Zahnarztpraxis. Diese Million habe ich dann Schulden. Das ist das eine Konto. Ich zahle diese Schulden aber nicht zurück. Also ich tilge nicht. Ich mache einen Tilgungsersatz. Und diesen Tilgungsersatz tue ich auf das andere Konto. Und da spare ich dann an in beispielsweise, früher waren es mal Lebensversicherungen, jetzt sind es vielleicht mal eine Rentenversicherung. Oder es sind dann auch mal aktiv gemanagte Fonds oder auch passiv gemanagte Fonds. Das heißt, irgendwo etwas, wo ich dann sozusagen ein Arbitragegeschäft probiere, dass ich dann vielleicht für meine Kreditschulden, für meine Zinsen 2% bezahle, mir aber ausrechne, dass ich auf dem Anlagekonto, also auf dem zweiten Konto, meine 5, 6, 7% erhalte und damit sozusagen ein Arbitragegeschäft mache. Das sehen wir sehr, sehr häufig, dass das Finanzierungen sind, die hier gemacht werden. Jetzt sind Sie so lange dabei und haben sehr tiefe Bankenerfahrung. Was sind da Ihre Erfahrungen? Ist das ein Modell, was jetzt besonders gut, besonders schlecht funktioniert in der Inflation? Ist das überhaupt ein Modell, was aus Ihrer Erfahrung nach funktioniert? Oder was würden Sie da jemanden raten, der jetzt in eine Finanzierung reingeht, in eine Gründung reingeht?
Also ich sag's vorab kurz und knapp, ich halte überhaupt nichts von diesen zwei Kontenmodellen oder Kombinationsfinanzierungen, so wie Sie sie beschrieben haben. Das sind Dinge, die für die Bank, die solche Finanzierungen verkauft, letztlich sehr, sehr attraktiv sind. Deswegen wird es ja auch gemacht, ob sie attraktiv sind für denjenigen, der Kreditnehmer wird und Investor gleichzeitig, Stichwort Zweikontenmodell. Das ist die große Frage. Ich glaube, in den letzten 25 Jahren sind diese Modelle überwiegend schiefgegangen. Zahlen dazu gibt es nicht, weil ja, das sind Daten, die ja nicht irgendwie in der Public Domain sind. Könnte vielleicht mein Wissenschaftler versuchen, sowas zusammenzutragen, dürfte aber schwierig sein. So, aber soweit wir wissen, aus der Fachliteratur und so weiter, wir haben auch selber zwei Kunden, die in den letzten 2 Jahren, da habe ich das persönlich zu Gesicht bekommen, da ist es auf jeden Fall kein Geschäft gewesen. Ich sage auch gleich, was ich mit kein Geschäft oder schlechtes Geschäft meine. Also ich würde mal meinen, in den letzten 20, 30 Jahren sind diese Art von Finanzierung weit überwiegend schiefgegangen. Schiefgegangen bedeutet, die einfachere Alternative, einfach einen normalen Kredit, also ein langfristiger Investitionskredit mit langfristiger Zinsbindung auf der Basis von annuitätischer Tilgung oder ratierlicher Tilgung aufzunehmen. Und das war's dann. Also einfache, flexible Struktur wäre weniger teuer gewesen. Das meine ich mit diese Kombinationsfinanzierung, diese zwei Kontenmodelle sind ein Verlustgeschäft oder sind schiefgegangen. Schiefgegangen bedeutet nicht unbedingt, dass der Arzt dann pleite ging oder sowas, aber er hat einfach schlussendlich oft genug, ohne es zu wissen, sogar überwiegend ohne es zu wissen, mehr bezahlt, als er hätte bezahlen müssen. Ja. Warum ist es so? Also erstens mal sind auf der Kreditseite in den letzten 20 Jahren, in den letzten 40 Jahren, um es mal ganz genau zu sagen, die Zinsen kontinuierlich gefallen bis vor ungefähr einem Jahr. Also mit anderen Worten, diejenigen, die Kredite aufnahmen, haben eigentlich eine günstige Zinslandschaft vorgefunden und auch Anschlussfinanzierungen wurden immer billiger und so weiter. Also die Zinsen stiegen nicht, ne, wie man sich ja auch vorstellen könnte, sondern sie fielen. Das ist schon mal auf der Kostenseite sind tendenziell, wenn ich so ein Geschäft abschließe, denke ich, oh, ich würde da 5% zahlen oder 8% zahlen. Also Tatsache ist, wenn man nicht gerade eine 20-jährige oder 30-jährige Zinsbindung genommen hätte, dann hätte man im Zeitablauf von fallenden Zinsen profitiert. Auf der Investmentseite ist es halt so, dass wir in den letzten 20 Jahren, also wenn ich jetzt vom Aktienmarkt spreche, von Aktienfonds, in den letzten 22 Jahren ungewöhnlicherweise drei schwere Krisen oder Crashes hatten. Anfang der Nullerjahre den Dotcom-Crash, das war der schwerste in den letzten 22 Jahren. Dann in der großen Finanzkrise, die wir vorhin schon erwähnt hatten, ab 2008 nochmal einen sehr schweren Einbruch. Und dann gab es noch den Mini-Crash, der gar nicht so mini war, 2020, Corona-Mini-Crash, auch fast 40% runter. Schön war, dass der sich schnell wieder erholte. Und insgesamt hatten wir in den letzten 20, 22 Jahren eigentlich einen eher schlechten Aktienmarkt. Ne? Und wenn Sie dann noch die hohen Kosten von aktiv gemanagten Fonds draufsetzen, die teilweise, also da steigt bei mir der Adrenalinspiegel, wenn ich davon spreche, immer die exorbitant hohen Kosten, denen kein Nutzen gegenübersteht, also keine höhere Vorkostenrendite oder sowas, sondern eher niedriger Vorkostenrendite, dann wird da halt leider nichts draus. Ne? Ich habe fallende Zinsen auf der Kostenseite, ich habe aber eher unterdurchschnittliche Renditen auf der Investmentseite gehabt und deswegen sind die Projektionen, die in diesen schönen Excel-Kalkulationen, die der Banker da vorgelegt hat, bei der ja die Ertragsseite nur eine Vorhersage war, nur eine Prognose, die Kostenseite war klarer, ne, sind eben weit überwiegend nicht aufgegangen. So. Und wenn Sie jetzt noch sich vorstellen, dass derjenige, der einen Kredit hat, den er nie tilgt, ja doppelt so viele Zinsen zahlt, und das ist eine mathematische Notwendigkeit bei einem gegebenen Zinssatz, ne, weil wenn ich nie tilge, dann habe ich 20 Jahre, 30 Jahre 100% der Kreditsumme ausstehend. Wenn ich tilge, dann habe ich im Durchschnitt der Laufzeit von 20 Jahren halt nur 50% der Kreditsumme ausstehen. Ne? Am Anfang 100% und am Schluss 0, Durchschnitt 50. So, also ich zahle an die Bank doppelt so viele Zinsen, deswegen freut sich die Bank ja auch und deswegen will sie dieses Modell ja auch und damit auch doppelt so viel Zinsmarge. Und dann verdient man als Bank noch an dem entweder hauseigenen Fondsprodukte oder an der Bestandsprovision, Vermittlerprovision, die man von irgendeiner anderen Fondsgesellschaft bekommt, ne? Also ich kann nur abraten von dieser Geschichte. Lassen Sie die Finger davon. Machen Sie es über einen einfachen Kredit. 10-mal flexibler. Ja, auch für Ihre Bonität als Arzt ist es gut, weil Sie einfach weniger Schulden haben. Wenn Sie irgendwann mal dann doch noch einen anderen Kredit brauchen, wird derjenige, der Ihnen diesen Kredit gibt, auf eine weniger verschuldete Arztpraxis schauen als beim alternativen Zwei-Konten-Modell und so weiter. Also eigentlich hat das Zwei-Konten-Modell aus meiner Sicht nur Nachteile. Es ist eine spekulative Wette. Es macht den Arzt zum Finanzmarktzocker. Ein Arzt, der sich eigentlich auf sein Kerngeschäft, nämlich die Arztpraxis und natürlich auch auf seine Familie und sein Privatleben konzentrieren sollte, wird plötzlich durch die Hintertür zum Spekulanten gemacht. Das macht keinen Sinn.
Yeah, okay, bin ich voll Ihrer Meinung. Das heißt, eigentlich ist die Empfehlung, normales Annuitätendarlehen, was ich über langfristig finanziere, über 20 Jahre Zinsbindung, wo ich fest mit rechnen kann, wo mir nichts passieren kann, ist ja so einfach, wie es klingt. Das Einfachste ist meist da das Naheliegendste, ne? Da haben Sie gerade schon eins erwähnt, wo Ihr Adrenalinspiegel langsam gestiegen ist. Und den möchte ich jetzt weiter befeuern, denn ich würde ganz gerne mit Ihnen über Anlageprodukte sprechen. Und Sie nehmen in Ihrem Buch natürlich immer die Entscheidung zwischen aktiven Anlageprodukten und passiven Anlageprodukten vor. Würden Sie das gerne also einmal kurz erklären? Und dann würde ich gerne mit aktiven Anlageprodukten anfangen.
Also die Unterscheidung zwischen aktiv und passiv investieren ist eigentlich das, was wir alle kennen, was 98% der Weltbevölkerung im Sinne von Privatanleger machen. Das Ziel dahinter ist, ich wähle Aktien oder Fonds aus, von denen ich glaube, dass sie überdurchschnittliche Renditen haben, dass man damit den Markt schlagen kann, dass man besser ist als der Gesamtmarkt und so weiter. Also das ist aktiv investieren. Aktiv bedeutet dann aktive Wertpapierauswahl, also Stockpicking oder wie immer, durch aktives Tun oder rein raus, ne, haben wir jetzt Crash durch Ukraine oder wie auch immer, das lieber Chips vom Tisch nehmen und in Cash gehen und so weiter. Also das ist aktiv investieren. Das kennt eigentlich jeder, weil investieren oft mit aktiv investieren gleichgesetzt wird. Aber daneben gibt's noch sogenannte passiv investieren. Das muss ich noch mal eine terminologische Fußnote einfügen. Passiv investieren hat nichts mit passivem Einkommen zu tun. Das sind völlig verschiedene Dinge, ne? Also passiv investieren nicht gleich passives Einkommen, damit das mal vorab geklärt ist. Passiv investieren bedeutet, ich investiere in den Gesamtmarkt, in eine gesamte Anlageklasse. Also bei Aktien, das ist vielleicht immer am schönsten und einfach zu erklären, ich investiere in alle Aktien auf dem Planeten. Ne? Ich investiere nicht in Tesla und meine andere Lieblingsaktie, Netflix oder was immer ich gerade persönlich glaube, ist jetzt ein guter Deal und gehe da rein und raus, sondern ich investiere in alle Aktien. Es gibt ungefähr 10.000 börsennotierte Unternehmen auf der Welt, in den sozusagen im Schaufenster, im Edelschaufenster der Börsen. Es gibt noch so ein schmuddeliges Hinterzimmer an den Börsen, von denen rede ich jetzt nicht. Das sind so Listing-Standards, die sehr, sehr wenig Transparenz voraussetzen und so weiter. Wenn man die Unternehmen, das sind auch börsennotierte Unternehmen, dazu rechnen würde, wären es so ungefähr 50.000 weltweit. Aber das seriöse Segment im Schaufenster, nicht im Hinterzimmer, das sind so ungefähr 10.000. Und Apple ist bekanntlich das größte Unternehmen. Nein, Saudi Aramco jetzt seit neuestem. So, und ein passiver Investor investiert im Prinzip, in der Praxis ganz klein bisschen anders aus, in alle diese 10.000. So. Und er macht das auf Buy-and-Hold-Basis, also nicht rein und raus, sondern er will einfach die Rendite von allen Aktien über die nächsten 10, 20, 30 Jahre mitnehmen. Wenn dann eine einzelne, ob die Wirecard heißt oder Enron, pleite geht, null Problem sozusagen, null Problemo. Klar, da kauft man auch die schlechten Unternehmen, aber man kauft auch die guten, alle, ne? Und man braucht sich weniger Sorgen machen, man hat kein Einzelwertrisiko. Man kann die Kosten extrem niedrig halten mit sogenannten ETFs, mit Indexfonds, also passiven. Jetzt kommt wieder der Begriff passiv. Wir machen eben kein aktives Stockpicking, kein Market Timing. Und warum soll jetzt passiv investieren interessant sein? Ganz einfach, weil die Wissenschaft seit 60 Jahren, vor 60 Jahren, in den 60er Jahren, 1960er Jahren fing diese Forschung eigentlich an. Immer und immer wieder, also inzwischen in tausenden von Studien, einige davon von Wirtschaftsnobelpreisträgern angestellt, bestätigt hat, dass dieses passive Investieren, das ich jetzt im Schweinsgalopp beschrieben habe, rentabler ist. Rentabler. Ne? Es ist nicht ein schlechter Kompromiss, weil ich faul bin, oder nichts von Aktien verstehe, sondern es ist die smarte Alternative. Also ich habe höhere Renditen als der durchschnittliche aktive Anleger. Sie können sagen, so als Faustregel, als passiver Anleger haben Sie eine sehr hohe Chance, in die Top 10% aller Anleger, vergleichbaren Anleger, die eine vergleichbare Menge an Risiko tragen, wie Sie, hineinzukommen. Sie werden nie Nummer 1 sein, das ist richtig, aber Sie haben eine sehr, sehr hohe Chance, wenn Sie es richtig machen, diszipliniert machen, in den Top 10% zu sein. Nicht Durchschnitt, sondern Top 10%. Und was wollen wir mehr?
Ich meine, das ist doch gewaltig. Ich performe 90% aus, also besser geht's doch nicht. Damit wäre ich beim Tennis Weltranglisten-Erster, wenn ich 9 von 10 Matches gewinne.
Genau, also und denken Sie an Golf und was auch immer. Und das erreichen Sie dieses Ziel mit einer sehr hohen Zuverlässigkeit und Sie müssen damit, Sie oder derjenige, an den Sie das outsourcen, viel weniger Zeit investieren. Es ist das, was die Wissenschaft sagt, ne? Ärzte sollten dafür eigentlich eine besondere Rezeptivität haben, ein besonderes Verständnis haben, weil in der Medizin es ja im Prinzip so ist, dass man sagt, ich möchte nach dem aktuellen wissenschaftlichen Standard behandelt werden. Also kein Patient, das setzt jeder Patient voraus und Ärzte sagen, selbstverständlich, ich erhebe den Anspruch an mich, dass ich meine Patienten nach dem Stand der Wissenschaft, dem aktuellen Stand der Wissenschaft behandle und nicht nach irgendeinem Hokuspokus oder einer Privatmeinung. Und so ist es in der Asset Management und Investment Theorie auch. Die Wissenschaft sagt, dieser Ansatz ist besser. Das hat theoretische Gründe, das ist empirisch nachgewiesen. Ich muss weniger Aufwand investieren, weil ich dieses sozusagen breit diversifizieren, breite Streuung habe. Und ich kriege sozusagen den Seelenfrieden, den mentalen Comfort, dass ich so investiere, wie es Wirtschaftsnobelpreisträger empfehlen. Das gibt mir einfach eine Sicherheit, ne? Ich verlasse mich nicht auf, ja, der Seppel von der Sparkasse lokal, der versteht ja was von Banken, der hat mir jetzt Netflix empfohlen, die sind ja gerade niedergeprügelt worden, aber das ist jetzt ein toller Kauf, ne? Das ist alles Meinung, Subjektivität, Spekulation, Zockerei. Und das brauche ich nicht. Ich brauche es nicht, weil ich ja in meinem Leben als Arzt ein Asset habe, nämlich meine Arztpraxis und mein Humankapital, also mein Können, mit dem ich, wenn ich es richtig anstelle, sehr, sehr, sehr gut verdienen kann. Und darauf sollte ich mich konzentrieren, nicht auf Zocken nebenher.
Das heißt ganz eindeutig, es ist belegt, passives Investment. Das heißt, ich nehme den Prime-Standard, ich nehme die 10.000 größten Firmen der Welt, in die ich einfach investiere. Statt dass ich jetzt irgendwo dahergehe und mir 5, 6, 7 Fonds zusammensuche, wo der Fondsmanager meint, auswählen zu müssen, was sind die besten China-Aktien, was sind die besten US-Aktien, was sind die besten Internet-Wetten, was sind die besten Cloud-Titel. Das heißt, ich gehe passiv rein. Aber wie sieht das technisch denn aus? Ich habe jetzt 10.000 Prime-Werte weltweit. Kann ich ja nicht irgendwie mein Geld irgendwie splitten. Das muss ja irgendwie abgebildet sein, dass ich da irgendetwas erwerbe oder irgendwo mein Geld hingebe, wo ich dann genau dieses dann mir ins Depot lege.
Genau, also dafür gibt es ein wunderbar einfaches Investmentprodukt, wenn Sie so wollen, nämlich Indexfonds. Das ist der Überbegriff, Indexfonds. Also das sind Investmentfonds, die in einen Wertpapierindex, nicht in den Index investieren, sondern in den Wertpapierindex abbilden, replizieren, so heißt das, ne? Der berühmteste Index in Deutschland ist natürlich der DAX, in den USA der S&P 500 Index. Und ich könnte mir jetzt einen Indexfonds, in Deutschland heißen die Dinger ETFs, Exchange Traded Funds. ETFs sind eine Variante von Indexfonds, es gibt auch noch eine andere, ältere Variante. Ich könnte mir einen ETF kaufen, der den S&P 500 Index abbildet. Also diese 500 größten amerikanischen Unternehmen, die werden in der gleichen Proportionalität, in der gleichen Gewichtung in einem Fonds sind die enthalten, die sind tatsächlich enthalten, physisch enthalten, ne? So wie wenn ich sie selber kaufen würde, 500 einzelne Aktien. Ich kaufe mir einen Anteil von so einem ETF für 1.000 Euro oder 10 Millionen. Ich könnte theoretisch schon mit 50 Euro im Monat anfangen als Sparplan. Und ich habe immer diese 500 Aktien in meinem Portfolio, ne? Buy and hold mäßig. Und in 20, 30 Jahren verkaufe ich das. Ich kann es jeden Tag verkaufen. Also bitte, dass da kein Missverständnis entsteht. Aber das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Es gibt auch einen MSCI World Index, ne, als Beispiel. Der enthält schon die 1600 größten Aktiengesellschaften der Welt über alle Branchen hinweg, alle Länder hinweg. Und dann gibt es noch breitere Indizes, die dann ganz klein ein bisschen weniger bekannt sind, mit denen ich wirklich nahe an diese 10.000 Aktien komme.
Was für eine Rendite habe ich denn eigentlich damit pro Jahr, ja, in der Langfristsicht beim S&P 500 oder bei diesen, ja, 1.600 weltweiten Aktien?
Genau, also der globale Aktienmarkt, den man, wie gesagt, über solche Indexfonds-ETFs sich super bequem in sein Portfolio holen kann, zu sehr, sehr niedrigen Kosten, der hatte in den letzten 120 Jahren eine Rendite von 5,5% real inflationsbereinigt. Das ist jetzt ganz wichtig, ne? Also exklusive Inflation. Im Prinzip können Sie sagen, da kommt immer noch die Inflation on top. Wenn wir jetzt dauerhaft 3% Inflation hätten, dann müssten Sie die 5,5 plus 3%, 8,5%. Wenn wir dauerhaft wie in manchen Entwicklungsländern, Schwellenländern, ich habe 4 Jahre in Südafrika gelebt, da war die Inflation 8, 9% damals, dann müssen Sie halt diese 8, 9% letztlich dazu rechnen. In der Türkei haben wir bekanntlich mittlerweile 50% Inflation, habe ich neulich gelesen, dann müssten Sie die 50% dazu rechnen. Bitte aber nicht denken, dass die Inflation immer automatisch 1 zu 1 on top kommt. Das ist nur so ein langfristiger Trend. Generell können Sie sagen, der Aktienmarkt hat eine reale Rendite, der weltweite Aktienmarkt von 5,5%. In den letzten 10 Jahren war die deutlich, deutlich höher, fast doppelt so hoch, aber im langfristigen Mittel 5,5% und plus Inflation. Also auf lange Sicht, nicht in einem einzelnen Jahr, wird die Inflation einfach kommt on top. Und ob die Inflation nur 2% ist oder 8%, das kommt on top. Die Realrendite ist in jedem Fall ungefähr dann die gleiche. Ja.
Ich meine, da stellt sich doch für mich gar keine Frage mehr, wie ich mein Geld vor der Inflation schütze. Wenn ich 10.000 Euro habe, dann habe ich ja sogar noch mehr daraus, wenn ich das ganz langfristig da zurücksetze. Ist das denn auch, wenn man jetzt diese passive Anlage mal nicht mit Aktien vergleicht, also oder mit Aktienfonds, die aktiv gemanagt werden, sondern wenn ich das zum Beispiel mal mit Gold vergleiche oder mit Immobilien, ist es da nicht noch viel sicherer, wenn ich das Geld in Gold anlege, der Wert wird ja auch irgendwie da steigen, oder in Immobilien, die Immobilienpreise sind ja auch ordentlich gestiegen. Ist das nicht im Verhältnis die rentablere Anlage?
Nein, beginnen wir mit Gold. Gold hatte in den rund 45 Jahren seit 1975, ich sage gleich, warum ich ab 1975 rechne, eine weniger als halb so hohe Rendite wie der globale Aktienmarkt, deutlich weniger als halb so hohe Rendite wie der globale Aktienmarkt bei höherem Risiko. Also der Goldpreis schwankte wesentlich stärker, brach stärker ein in Krisen und so weiter. Wenn man inflationsbereinigt rechnet, das haut vielleicht den einen oder anderen Zuhörer beinahe vom Stuhl. Jetzt, mich hat es vom Stuhl gehauen, als ich vor vielen Jahren das zum ersten Mal sah. Wenn man inflationsbereinigt korrekt rechnet, liegt der Goldpreis heute, obwohl er in den letzten Jahren stark gestiegen ist, immer noch niedriger als Anfang der 80er Jahre. Also in den letzten 45 Jahren hatte Gold eine Rendite von inflationsbereinigt von 0% oder unter 0%. In einem Satz gesagt, hat eine weit schlechtere Rendite als Aktien auf lange Sicht, bei mindestens so hohem Risiko im Sinne von Volatilität, von Schwankungen und auch von Drawdowns, also kumulativen Verlusten in schweren Krisen. Gold ist kein sicheres Investment, es ist ein weniger sicheres Investment als der globale Aktienmarkt. Ausrufezeichen. Das ist so klar wie Kloßbrühe. Es gibt viele Menschen, die sind religiös, beinahe, also ich bin jetzt sarkastisch. Bitte um Nachsicht für meinen Sarkasmus. Also für die ist Gold so eine weltanschauliche Geschichte und hast so ein bisschen religiös, wie der Katholizismus ist das einzig Wahre. Aber wenn Sie rational aus der Sicht der Wissenschaft rangehen, ist Gold kein besonders attraktives Investment. Es stimmt auch nicht, dass es in allen Krisen sicher ist und nach oben geht. Nehmen wir mal die schlimmste aller Krisen, die es jemals in den letzten 200 Jahren gegeben hat, nämlich den Zweiten Weltkrieg. Also ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass irgendjemand sich vorstellen kann, dass noch eine schlimmere Krise kommen könnte. Im Zweiten Weltkrieg von 1939 bis 1945 ist der Goldpreis in US-Dollar gesunken, während der Aktienmarkt in US-Dollar gerechnet im Zweiten Weltkrieg gestiegen ist. Ja. Zu Immobilien, ja, Immobilien in Deutschland, aber nicht in Griechenland, bitteschön, nicht in Mexiko, nicht in Indien war in den letzten 11, 12, 13 Jahren seit 2010 fantastisches Investment, Wohnimmobilien und in den großen Städten natürlich ganz besonders. Aber jetzt bin ich auch wieder sarkastisch. 10 Jahre, who cares? Verstehen Sie, wenn ich mir den Zeitraum rauspicken darf, dann gibt's nichts, auch nicht Hosenknöpfe, bei denen ich nicht irgendwann mal 5 Jahre oder 1 Jahr oder 10 Jahre finde, in denen diese Anlageform besser als alles andere war. Immobilien waren ja gar nicht besser als alles andere in den letzten 10 Jahren, aber sie waren sehr, sehr gut, vor allem in den großen Städten. Und wenn man das dann noch gehebelt hat mit Kredit, war es oft fantastisch. Aber die 10 Jahre davor, nehmen wir jetzt einfach die Jahre von 2000 bis etwa 2010, um es so grob einzustufen, und dann von 2010 bis 2020. Die zweiten 10 Jahre waren für deutsche Immobilien fantastisch, die ersten 10 Jahre furchtbar. Der deutsche Immobilienmarkt, die Zahlen kenne ich sehr gut, ich habe darüber 2 Bücher geschrieben, ist auch, interessiert mich einfach auch generell, ist weltweit einer der schlechtesten Immobilienmärkte gewesen, nach Japan der zweitschlechteste in den Industrieländern in den letzten 50 Jahren seit 1970. Von 1970 bis heute gerechnet haben Wohnimmobilien in Deutschland, durchschnittliche Wohnimmobilien in Deutschland, inflationsbereinigt weniger als 0,5% im Jahr zugelegt. Aber in den letzten 10 Jahren war es ganz anders. Und ich warne einfach davor, diese letzten 10 Jahre in die Zukunft zu extrapolieren. Das ist keine gute Idee.
Also das wusste ich wirklich noch nicht. Da bin ich ja wirklich überrascht, dass das in den Industrieländern, dass wir da, also die deutschen Immobilien da so schlecht abschneiden. Und wahrscheinlich der Vergleich Immobilien über 50 Jahre zum Aktienmarkt. Gibt es da eine Korrelation? Gibt es
Genau,
da?
ja. Also grob gesagt können Sie sagen, wenn man die Gesamtrenditen, also Kurssteigerungen und Dividenden bei Aktien berücksichtigt auf der einen Seite und die Gesamtrenditen bei Immobilien, also Wertsteigerungen und Netto-Mieterträge, also Bruttomiete minus Instandhaltungskosten und so weiter, Versicherungen, dann können Sie sagen, in den letzten 120 Jahren hat jemand diese Zahlen zusammengetragen, haben Immobilien weltweit nur die halbe Rendite produziert von Aktien, also so 2,4, 2,5%. Ich hatte ja vorhin erwähnt, der globale Aktienmarkt hat 5,5% Rendite gehabt. Und das halte ich für ziemlich aussagekräftig, aber ganz wichtig, in einem kurzen Zeitraum, auch in einem 10-Jahres-Zeitraum, kann es natürlich ganz anders aussehen. Allerdings waren, wenn Menschen sagen, ja, der deutsche Immobilienmarkt ist ja in den letzten 10 Jahren fantastisch gewesen. Ja, der Aktienmarkt war auch fantastisch in den letzten 10 Jahren. Also Ausnahme die letzten paar Monate. Also Renditen von Anlageklassen sollten nie in Isolation, also für sich betrachtet, Gold für sich betrachtet, Bitcoin für sich betrachtet oder wie auch immer, angeschaut werden, sondern immer in Relation, ne? Im Vergleich zu den möglichen Alternativen, zu den sinnvollen Alternativen. Und da sieht es halt einfach so aus, dass Aktien am attraktivsten sind.
Wahnsinnig spannend. Jetzt haben wir zum Beispiel Zahnärzte, die wir begleiten bei der Praxisabgabe. Dann verkaufen sie ihre Praxis, haben lange erfolgreich gewirtschaftet, haben dann die Möglichkeit, mit 55 Jahren nochmal zum halben Steuersatz ihre Praxis zu veräußern und haben dann, ja, sozusagen sind dann so 60, haben dann einen großen Geldbetrag und die kommen dann zu Ihnen nach München. Wie ich jetzt sehe, Sie haben ja auch irgendwie Gerd Kommer Kapital. Es kommt jemand zu Ihnen, zu einem von Ihren Teammitgliedern und sagt, ich habe jetzt hier ein großes Cash-Event, nennen wir es mal neumodern. Was mache ich jetzt damit? Ich bin 60 Jahre alt. Was soll ich damit machen? Wie würden Sie den mitnehmen, abholen?
Diese Situation haben wir häufig, das ist sozusagen im Golfjargon unser Sweet Spot. Unternehmer, die mit 60 oder davor oder danach einen Teil oder alles ihres Unternehmens veräußert haben und dann halt auf die Art und Weise plötzlich einen sehr großen Liquiditätszufluss haben. Der Hintergrund ist auch manchmal Immobilien. Es hängt so ein bisschen davon ab, wie die sonstige finanzielle Situation des entsprechenden Haushaltes aussieht. Grob gesagt, wenn diese Person oder dieses Ehepaar, dieser Haushalt sagt, okay, wir werden einen Teil, mehr oder weniger Großteil dieses Geldes dann in den nächsten 30, 40 Jahren, so lange werden wir hoffentlich noch leben, zur Finanzierung unserer Lebenshaltungskosten benötigen, dann ist das sozusagen ein Szenario und das kann man sehr leicht darstellen oder sinnvoll darstellen, rational darstellen durch ein entsprechendes Investment. Die andere Alternative ist natürlich, das haben wir auch häufig, dass jemand sagt, meine Einkünfte aus dem Versorgungswerk, aus Mieteinnahmen, aus allem Möglichen sind so hoch, mein Eigenheim ist auch abbezahlt, dass ich dieses Geld eigentlich gar nicht mehr brauche. Das geht im Grunde genommen, dann wird es an meine Kinder gehen oder andere Freunde und Familie und so weiter. Also das sind so die zwei Situationen, bei denen so ein klein bisschen ein grundsätzlicher Unterschied besteht in Bezug auf das Geldanlegen. Wichtig in beiden Fällen ist, dass Menschen, die in der Situation sich befinden, die sind ja sehr vermögend. Die haben im Grunde genommen das Geldspiel, das Vermögensspiel, das das Leben so darstellt, ich benutze jetzt sehr blumige Sprache, gewonnen. Ja? Also die sind im fortgeschrittenen Alter und haben ein hohes Vermögen erreicht durch harte Arbeit, durch eine gute Ausbildung und so weiter. Vielleicht auch ein oder anderen Fall ein ganz klein bisschen Glück noch mit dabei, dass man gesund geblieben ist und so weiter. Und diese Haushalte sollten jetzt aus meiner Sicht im Normalfall einen Gang zurückschalten. Das heißt also, ich muss nicht mehr metaphorisch gesprochen im sechsten Gang mit 210 auf der Autobahn unterwegs sein. Ich bin ja schon nahe am Ziel. Einfach konservativ anlegen, Klumpenrisiken abbauen, ne? Sagen, okay, ich möchte die Inflation noch reinverdienen. Das ist klar, ich möchte vielleicht auch noch ein bisschen mehr als die Inflation verdienen. Aber im Grunde genommen geht es jetzt um Vermögenssicherung und Vermögensschutz. Ich möchte nicht in der Situation sein, dass ich mit 70 meinen Kindern erklären kann, vorletztes Weihnachten haben wir noch drüber gesprochen, was wir mal mit den Millionen machen werden und jetzt ist plötzlich 2/3 davon weg. Das ist eine Situation, die jemand im fortgeschrittenen Alter einfach nicht mehr braucht. Und Geld zu verlieren, das wissen wir auch aus der Wissenschaft, tut viel mehr weh. 100 Euro zu verlieren tut viel mehr weh als 100 Euro zu gewinnen. Na, gut tut. Das ist ein sehr intensiv erforschtes Thema und deswegen ist Vermögensschutz und Vermögenssicherung für ältere Menschen ganz besonders wichtig.
Ja, da lese ich mir jetzt auch gerade Vermögensschutz, auch das, was Sie mit dem Olaf Gierhake zusammengeschrieben haben. Das Buch lese ich mir gerade durch, obwohl ich noch nicht an der Stelle bin. Altersgemäß finde ich das wahnsinnig spannend. Aber ich glaube, das ist nochmal ein eigenes Thema. Das wird dann ja sehr komplex. Aber sprechen wir mal von einem jungen Zahnarzt und mit der Frage würde ich dann fast schließen wollen. Wenn wir jetzt einen jungen Zahnarzt, Zahnärztin haben, wir betreuen da so 80 bis 100 im Jahr, die haben da eine Finanzierung, die haben ihre Praxis, sind dann vielleicht 30 Jahre alt. Jetzt kommt so eine junge Zahnärztin zu Ihnen nach München und sagt so, ich brauche jetzt mal Hilfe, ich verdiene schon so und so viel, was soll ich mit dem Geld machen, soll ich das verleben, wo kann ich das hintun? Und ich habe auch gelesen, dass Sie jetzt auch irgendetwas mit dem Robo-Advisor machen. Könnten Sie mir das einmal erklären und dann sagen, was für Möglichkeiten hat dann diese junge Zahnärztin oder dieser junge Zahnarzt?
Gerne, ja. Also generell denke ich, dass jemand in dem Alter als Faustregel am besten bedient ist, damit Cash-Überschüsse, überschüssige Liquidität in die Tilgung der eigenen Schulden, die ja Ärzte in dem Alter häufig haben, aufgrund der Praxisgründung und der Investitionen, die dafür erforderlich sind. Also die Ärzte am besten fahren, diese Kredite maximal zu tilgen. Ne? Es gibt teilweise Sondertilgungsrechte, teilweise sind die Kredite variabel verzinst, da kann man eigentlich sowieso beliebig viel tilgen. Teilweise laufen sie dann irgendwann aus der Zinsbindung heraus, dann kann man auch tilgen. Also als Faustregel würde ich sagen, solange ich jung bin und noch Schulden habe, erst von den Schulden runter. Ne? Hinter der Faustregel steckt die Überlegung, 2% Zinsen sozusagen sich zu ersparen, indem ich das Geld tilge, ne? Indem ich 50.000 Euro weniger Schulden habe und dann die 2% Zinsen auf die 50.000 Euro nicht mehr zahle. Das ist ein 100% sicherer Ertrag. Ne? Das muss man sich jetzt mal so ein klein bisschen im Gehirn von hinten nach vorne spülen und so weiter. Also wo bekomme ich auf der Welt ein Investment von 2%, das 100% sicher, das ist sogar noch sicherer als eine Staatsanleihe, weil es überhaupt keinen Zweifel gibt, dass ich diese 2% jetzt einspare, von jetzt an, ne, statt vielleicht erst in 3 Jahren zu tilgen. Und das ist ökonomisch gesehen eine sehr attraktive Geschichte, auch wenn es nur 2% sind. Ne? Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, es ist einfach ein schönes Gefühl zu haben als Mensch, das sage ich jetzt mal ganz pathetisch, keine Schulden mehr zu haben. Wir alle jammern ständig über den Staat, der zu viel Schulden macht und manche Menschen, die zu viel Schulden machen und dann dem Staat auf die Tasche fallen und so weiter. Aber selber sind wir gar nicht immer ein gutes Beispiel dafür, dass man, natürlich müssen Menschen ab und zu Schulden machen, um Investitionen zu finanzieren. Das ist ja auch völlig klar und legitim und sinnvoll, betriebswirtschaftlich gut. Aber Schulden unendlich fortzuführen, ne, das ist nicht mehr so klar, dass das so richtig ist. Also vom Seelenfrieden her, glaube ich, ist noch ein indirekter nicht quantitativ bewertbarer Vorteil ist Tilgung gut. So, und wenn man hier jetzt sagt, gut, beispielsweise, ich kann ja jetzt gar nicht mehr tilgen, weil mein Kreditvertrag mir das gar nicht gestattet oder sowas, und ich habe aber nochmal 50.000 Euro oder ich habe 100.000 Euro oder ich habe 1.000 Euro im Monat übrig oder sowas, was kann ich damit machen? Ne? Tilgen kann ich es nicht. Und da, selbstverständlich, sollte man dann irgendwas sinnvoll investieren. Unser Robo-Advisor, also eine digitale Vermögensverwaltung, es gibt noch 30 andere in Deutschland, breche mir da keinen Zacken aus der Krone, das zuzugeben, aber unser Robo-Advisor wäre dafür eine sehr, sehr bequeme Möglichkeit, bei der man die Anlageentscheidungen letztlich einem Algorithmus, einem, der von Wissenschaftlern programmiert wurde, ich war auch ein bisschen beteiligt natürlich, überlässt nach dem Grundmuster, das ich vorhin geschildert habe. Wir investieren in alle Aktien der Welt, keine Einzelwertrisiken, sehr niedrige Kosten und so weiter. Und es ist sehr bequem. Angenommen, ich habe dann plötzlich 1.500 Euro im Monat übrig, dann erhöhe ich halt meinen Dauerauftrag. Und es wird, ohne dass ich da irgendwas selber entscheiden muss, automatisch investiert. Einen Tag später, sobald das Geld auf dem Konto eingegangen ist, ich habe eine hundertprozentige Liquidität. Ich kann also jederzeit innerhalb von 2-3 Tagen Geld wieder abziehen. Und ich investiere in einer Aufteilung, in einer Asset-Allokation, also einer Strukturierung des Portfolios, die meinem Risikorendite-Geschmack, sozusagen meiner Risikorendite-Präferenz entspricht. Und was ist meine Risikorendite-Präferenz? Diejenige, die mir der Computer sozusagen vorgibt. Ich muss ein paar Fragen beantworten, den Anamnesebogen wie beim Arzt sozusagen. Und auf der Basis letztlich dieser Fragen wird eine sogenannte Asset-Allokation, also eine Aufteilung des Portfolios in risikoarme und risikoreiche und damit rentable Anlagen vorgeschlagen. Das wäre eine Möglichkeit. Man kann aber auch in der Eigenregie, im Do-it-yourself-Modus, in ETFs investieren. Also wie auch vorhin mal angedeutet, da hat man natürlich ein bisschen mehr Arbeit. Aber wem das Spaß macht, wer sich diese Zeit nehmen möchte, der kann das schaffen. Von mir gibt es ein paar einfache Bücher, die das auch erläutern. Jetzt im genau einem Monat kommt ein neues Buch heraus, brandneu, der leichte Einstieg in die Welt der ETFs. Wenn jemand noch gar keine Ahnung hat, ein Finanzstarter ist sozusagen, dann wäre dieses Buch das Richtige für die Person.
Ein letzter Punkt, den wir auch ganz vergessen hatten, aber den möchte ich nochmal hier anfügen. Wir waren ja, ich glaube, so aktiv gemanagte Fonds haben so 1,5-2% Managementgebühr im Jahr. Ist das eine richtige Zahl oder habe ich die falsch abgespeichert?
Aktiv gemanagte Aktienfonds haben typischerweise Gesamtkosten in der Größenordnung, die Sie gerade geschildert haben. 1,5-1,8% Management-Fee, also Verwaltungsgebühr. Und dann sind manchmal noch ein bisschen Kosten da, die nicht in dieser Gebühr drin sind.
Nehmen wir mal ganz einfach 1,5. Also es ist am unteren Ende. Sagen wir 1,5 der Rendite geht weg für einen aktiv gemanagten Fonds, der mit Sicherheit zu 90% schlechter performt als sein passives Investment in den Weltindex. Das heißt, diese Kosten, das habe ich ja gelernt in dem Buch, die kommen ja eigentlich nochmal von der eigentlich, selbst wenn die die Weltrendite erreichen von einem passiv gemanagten Fonds, kommen die ja runter und durch den Zinseszinseffekt sind das ja nachher 40%, 50%, 60%, wenn man 30, 35 Jahre anlegt von der Gesamtsumme, die dann einfach fehlen.
So ist es leider. Sie sprechen die unerfreuliche Wahrheit aus. Ne? Nehmen wir einfach mal den größten deutschen aktiv gemanagten Aktienfonds als Beispiel. Der Fonds heißt DWS Top Dividende, gehört zum Deutsche Bank Konzern, hat ein Anlagevolumen von knapp 20 Milliarden. Den Fonds gibt es auch schon sehr lange. Und wenn Sie diesen Fonds vergleichen, renditemäßig mit einem ETF, der das Gleiche tut, nämlich in den Weltaktienmarkt investieren, wie der DWS Top Dividende, da werden Sie halt sehen, dass dieser aktiv gemanagte Aktienfonds um etwa die Kosten oder sogar noch mehr, also diese 1,5%, den ETF unterperformt. Ne? Und aufgrund des Zinseszinseffektes, den haben wir ja auch schon alle von uns schon oft gehört, führen diese optisch gesehen geringen 1,5%, das sieht ja eigentlich harmlos aus, ja, 1,5% im Jahr, das in meiner Praxis rede ich über ganz andere Größenordnungen und so weiter. Ja, das mag sein, aber der kumulative Effekt, der Zinseszinseffekt, das ist ja eine Exponentialfunktion, eine mathematische Exponentialfunktion, führt dazu, dass über zum Beispiel 25, 30 Jahre aus 1,5% Renditerückstand im Schnitt ein Endvermögensunterschied von 30%, 40%, 50%, 60% besteht. Das heißt also, da geht es dann um viele 100.000 Euro und die zu haben oder nicht zu haben, das ist dann schon nicht mehr Pille-Palle, ne? Und da kann man dann nicht mehr von 1,5% sprechen, sondern von 50, 80%.
Ja, denn beim ETF, da sind wir bei 0,1 bis 0,5, glaube ich, ist das irgendwo. Jetzt nochmal eine Frage zum Robo-Advisor. Ist das dann auch wieder, dass das so eine Managementgebühr von 1,5% dann dabei wäre pro Jahr oder wie wird das ungefähr?
Die meisten Robo-Advisor haben eine Managementgebühr irgendwo zwischen 0,3% und 0,9%. So, das kommt, ich hatte erwähnt, es gibt je nach Zählweise so um die 30 plus in Deutschland. Das variiert auch stark. Und dann kommen typischerweise noch ETF-Kosten dazu, Produktkosten. Pauschal können Sie sagen, ein Robo-Advisor ist schon deutlich billiger als unser DWS-Top-Dividende-Fonds, der eigentlich typisch ist für den aktiv gemanagten Aktienfondsmarkt. Ja, also ein Robo ist billiger, teilweise sogar deutlich billiger. Aber natürlich ist er nicht so billig, das muss man so fairerweise auch sagen, wie Do-it-yourself anlegen mit ETFs. Ich denke, die Welt ist so, wenn jemand heute Geld anzulegen hat und seien es nur 500 Euro im Monat oder eben auch eine größere Summe anfänglich, dann sollte er erstmal die Regel 1 beachten. Ich investiere jetzt und bleibe nicht am Spielfeldrand stehen und warte nochmal 5 Jahre. Und wenn ich heute die Kenntnisse zum Do-it-yourself-Anleger nicht habe, dann wäre die nächstbeste Option aus meiner Sicht ein Robo. Dann kann ich immer noch sagen, okay, ich werde mich zum Beispiel über das Buch, das ich vorhin erwähnt habe, oder über andere Bücher oder über YouTube-Videos und andere Quellen im Laufe der nächsten 1, 2, 3 Jahre gemütlich, ohne Stress in das Thema einlesen. Und dann kann ich ja mein Geld, wenn ich dann das Selbstvertrauen und das Wissen habe, um als Do-it-yourself-Anleger Geld anzulegen, idealerweise über ETFs, weil das einfach so ein cleveres Produkt ist. Wenn ich das dann habe, dann ziehe ich mein Geld vom Robo ab und investiere es selber, ne? Also insofern, die beiden Welten schließen sich gar nicht unbedingt aus, ne? Wichtig ist, dass man was macht, dass man nicht an der Seitenlinie steht. Ich kenne viele Fälle, die Jahrzehnte an der Seitenlinie stehen. Immer mit der Begründung, ja, ich muss erst noch das in Erfahrung bringen oder ich bin mir im Moment nicht sicher. Das sind keine guten Gründe, nichts zu tun.
Das stimmt. In dem Sinne, Dr. Kommer, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Das war wahnsinnig spannend. Wir haben 45 Minuten geplant. Jetzt sind wir fast beim Doppelten. Aber ich glaube, wir sind jetzt mal die ganze Landkarte zum Teil durchgegangen, haben Vermögensschutz noch nicht mal angesprochen, was wir vielleicht irgendwann mal nachholen könnten. Aber ich bedanke Ihnen wahnsinnig für Ihre Zeit und auch, dass wir so überziehen konnten und durften. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und geholfen.
Mir hat es auch Spaß gemacht, Herr Henrique. Ihnen auch danke und ich hoffe, dass unsere Zuschauer und Zuhörer ein bisschen was mitnehmen können.
Ja, da bin ich mir absolut sicher. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, euch hat die Episode Spaß gemacht. Es geht ja hier in der Staffel um generelle Bildung und um finanzielle Bildung. Und ich möchte nicht verhehlen, ich bin ein wahnsinniger Fan von Dr. Kommer und ich habe ihn viel zu spät erst gelesen, nachdem ich meine Ausbildung gemacht habe, nachdem ich mein Studium absolviert habe. Ich bin auch den langen Weg gegangen von Lebensversicherung bis zu allen anderen Sachen, die ich mittlerweile alle gar nicht mehr habe. Und hätte ich das Wissen gehabt, dann hätte ich den Zinseszinseffekt über mein Leben noch viel besser ausnutzen können. Das heißt eigentlich, dass man sehr viel früher anfängt, nicht an der Seitenlinie zu stehen, sondern im Spiel mitzumachen. Finanzielle Bildung, das ist eigentlich, man muss es haben, man muss sich damit beschäftigen und da gibt es auch keine Abkürzung. Schauen Sie sich rein, ein bisschen mit so einem leichten Anfüttern, vielleicht über YouTube, da wo es gute Videos dazu gibt. Und dann lesen Sie sich einfach mal Souverän investieren durch. Ich verlinke das alles in den Shownotes. Das ist ein Standardwerk und wenn man sich dann nur zwei, drei Tabellen draus anschaut, öffnet es einem die Augen. In dem Sinne, wenn es euch gefallen hat, schreibt mir, wenn ihr über Vermögensschutz hören wollt. Und ja, wenn mir dann 50 Leute schreiben, machen wir vielleicht nochmal eine Episode zum Vermögensschutz. Und bis dahin, ihr und euer Christian Henrici.